Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Brot und Spiele. Die gab es schon vor 1800 Jahren in Trier, als Gladiatoren sich im Amphitheater vermöbelten und Wagenrennen im Zirkus die Menge in Atem hielten. Die alten Spielstätten der Römer sind zwar schon lange außer Betrieb oder zu Staub zerfallen, aber der Durst der Menschen nach Unterhaltung ist noch genauso groß wie damals. Und ein Ort, an dem die modernen Spektakel von heute stattfinden, ist der Nürburgring in der Eifel. Die Rennstrecke wurde am 18. Juni 1927 eröffnet, also vor knapp 100 Jahren, und ist bis heute auch in seiner Länge unübertroffen. Mit der Nordschleife ist der Nürburgring nämlich die längste permanente Rennstrecke der Welt mit ganzen 26 Kilometern.
Und so viel sei schon an dieser Stelle verraten. Wir werden natürlich auch das Thema der damaligen Eröffnung und des ersten Rennens auch hier im Porta-Podcast aufgreifen. Aber der Nürburgring, der ist nicht nur ein Schauplatz für moderne Wagenrennen. Seit 1985, also seit genau 40 Jahren, findet dort auch eines der größten Rockfestivals Europas statt, Rock am Ring. Ein Name, den jeder kennt und der stellvertretend für Feierlaune, schlechtes Wetter und die größten Rockstars der Welt steht. Alex, du bist schon mal da gewesen, ne?
Ja, seit 2012 eigentlich jedes Jahr.
Ja, und ich gestehe, ich habe es noch nie geschafft, dahin zu gehen. Das steht noch auf meiner Bucketliste sozusagen.
Was hörst du denn sonst so für Musik normalerweise?
Auch alles Mögliche und auch die Musik, die dort gespielt wird. Jetzt werde ich hier wahrscheinlich in die alte Ecke gestellt. Aber tatsächlich habe ich es nie geschafft, ausgerechnet auf Rock am Ring mal persönlich anwesend sein. Irgendwann muss ich da mal hin und selbst wenn ich 80 Jahre alt dann bin, wer weiß.
Dann müssen wir dich beim nächsten Mal auf jeden Fall mitnehmen.
Genau, ja. Ja, und diese 40 Jahre, in denen ein legendäres Festival geboren und gewachsen ist, das haben wir etwas genauer unter die Lupe genommen in unserer neuen Podcast-Reihe 4 Jahrzehnte Rock am Ring. Wir geben euch heute einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Festivals, ehe wir in der nächsten Folge wieder in Stories um alte Steine und historische Helden eintauchen. Und über die Anfänge des Festivals hat Alex mit unseren Kollegen Veronika Königer und Christian Thume gesprochen. Viel Spaß!
Ja, 40 Jahre Rock am Ring ist eine lange Zeit. Im Jahr 1985 ging die ganze Chose los. Die Idee, 10.000 Rockfans vor einer Bühne zu einem Festival zu versammeln, war aber nicht ganz neu, oder?
Nee, vor allen Dingen ist die Idee noch viel älter als die 40 Jahre Rock am Ring. Man kann nämlich so weit zurückgucken bis ins Jahr 1969, damals Woodstock Festival in den USA. Da haben gespielt Joe Cocker, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Die sind da aufgetreten. 400.000 Menschen haben sich das Open Air angeschaut. Und da hat man sich natürlich auch in Deutschland bzw. auch in Europa die Frage gestellt, funktioniert das nur in den USA oder funktioniert das auch hier?
Aber 400.000 Leute, so groß sind deutsche Festivals niemals geworden, oder? Was war da so das Höchste?
Nee, also 400.000 Leute jetzt nicht. Natürlich gehört Rock am Ring schon so mit zu den Größten. Also, dass es in Deutschland mal über 100.000 geht, ist schon schwierig.
Rock am Ring war ja jetzt auch nicht das erste Rockfestival in Rheinland-Pfalz tatsächlich. Es gab nämlich schon 1971 das British Rock Meeting in Speyer. Das war ja auch schon ein Riesending, oder? Auch wenn wir jetzt nicht über die 400.000 kommen.
Nee, dazu muss man sagen, also das British Rock Meeting, das kann man ruhig als Vorgänger von Rock am Ring ansprechen, weil es viele Parallelen gibt. Vor allen Dingen eine Parallele, ein Mann, der in dieser ganzen Festivalentwicklung wichtiger sein sollte als eigentlich jeder andere, nämlich Marek Lieberberg. Der hat damals schon 1971, 1972 mit seinem Kollegen Marcel Afram zuerst in Speyer 1971, da waren so 25.000 Menschen, und dann ein Jahr später in Germersheim, ebenfalls in der Pfalz, ein Festival organisiert. Ein Jahr später waren deutlich mehr Leute schon da und ja, das kann man ruhig als Vorgänger oder als die Anfänge beschreiben.
Aber jetzt hat das Festival auch in Speyer gar nicht so lange gehalten. Also bei den 2 Jahren ist es am Ende auch geblieben.
Ja, genau. Also auch das British Rock Meeting damals in Speyer, das war auch schon bekannt für ja Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Die Menschen, die waren damit zufrieden. Das wurde auch als pfälzisches Woodstock nachher immer wieder bezeichnet. Es war natürlich deutlich kleiner. Es kamen nachher 25.000 Menschen. Das Problem war, dass die Stadt bzw. die Veranstalter mit 10.000 gerechnet hatten. Dementsprechend gab es dann vor Ort auch einige Probleme, was das Organisatorische angeht. Es lief grundsätzlich alles ganz gut, nur mit der Verkehrssituation gab es große Probleme und die Anwohner, die waren da teilweise in der Pfalz nicht so begeistert davon, dass da jetzt so viele feiernde Jugendliche kommen und hatten vorher Angst, haben aber nachher viele gesagt, das war hier alles total friedlich. und die haben hier nichts kaputt gemacht oder so. Interessant dabei, Alex, was würdest du schätzen, was hätte damals ein Ticket für dieses Rock-Meeting in Speyer bzw. Germersheim gekostet?
Boah, also heute wird man wahrscheinlich schon irgendwie 250, 300 Euro bezahlen. Damals vielleicht, weiß ich nicht, 100?
20 Mark. 20 Mark und vor allen Dingen dabei interessant, es gibt Ausschnitte, wo damals Menschen befragt wurden, wie sie das fanden und sagten, ja, die Musik war super, war alles cool, aber 20 Mark, das ist zu viel, das ist Ausbeutung. Das kann man sich heute in den Relationen gar nicht mehr vorstellen.
Kannst mal sehen, woran sich Leute auch gewöhnen, ja.
Ja, und vor allen Dingen im zweiten Jahr gab es aber Probleme. Da sind sie dann nach Germersheim umgezogen, weil die Stadt Speyer, die war auch nicht so ganz happy mit dem, was da alles abgelaufen ist. Sie sind dann nach Germersheim umgezogen. Das Problem war, dass die Stadt Germersheim erst ein paar Wochen vorher erfahren hat, dass das Ganze stattfindet. Wollte dann das Ding absagen, wollte das verbieten. Naja, das weitere Problem war, der Vorverkauf hatte schon begonnen. Da waren schon tausende Tickets verkauft. War also nicht so einfach. Dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, es ist wahrscheinlich besser, es stattfinden zu lassen. In Germersheim waren die Bürger aber wirklich noch kritischer eingestellt. Da gibt es ein Zitat, dass jemand aus Germersheim gesagt hat in der Zeitung, die Jugendlichen werden unsere Stadt zerstören. Ganz so schlimm ist es nicht gekommen. Germersheim steht immer noch, aber 75.000 bis 100.000 Leute sollen da schon da gewesen sein. Da zeigte sich dadurch, Rockfestivals grundsätzlich, das ist in Deutschland möglich, aber irgendwie die Zeit war noch nicht so ganz reif dafür.
Wir haben für unsere erste Folge und das erste Jahrzehnt, das waren ja dann 1985 bis 1995, einen ganz besonderen Gast mit dabei, und zwar Thomas Lamberti. Hallo.
Hallo.
Thomas Lamberti ist Musiklehrer aus Trier und er war schon damals in der Geburtsstunde des Festivals mit dabei. Wir freuen uns.
Ich freue mich auch.
Es hat ja noch ein bisschen was gedauert. Marek Lieberberg hat die Idee ja nicht losgelassen und 13 Jahre später kam dann die erste Auflage von Rock am Ring. Damals in der Eifel, genauer gesagt am 26. Mai 1985. U2 haben damals den Auftakt gemacht, aber es waren auch Namen wie Joe Cocker, Chris de Burgh, Marius Müller-Westerhagen, Rick Springfield oder Ario Speedwagon auf dem Plan. Thomas, was waren das damals für ein Gefühl? Mit was für einer Stimmung seid ihr da damals hingefahren?
Ja, wir waren total euphorisch, sind schon freitagsabends in die Eifel gefahren, haben uns einen Zeltplatz gesucht und waren dann natürlich am nächsten Tag rechtzeitig am Festivalgelände und haben uns die Bands angeguckt.
Du hast es gerade gesagt, ihr habt euch einen Zeltplatz gesucht. War das denn so wie heute, dass da überall Ordner standen und alle zugewiesen hatten, oder konntet ihr da selber gucken, wo ihr euch hinstellt?
Ja, jeder konnte selber gucken. Wir hatten in den ersten drei Jahren immer einen Zeltplatz in so einem Waldweg gehabt, 300 Meter vom Eingang, sodass wir jederzeit auch nochmal Proviant nachholen konnten.
Ah, das ist ja perfekt. Ich meine, heute läuft man ja da teilweise eine halbe Stunde bis zum Gelände vom Zelt aus.
Ja, die Wege sind heute viel, viel länger wie damals.
Wie habt ihr denn da eigentlich von Rock am Ring gehört? Damals gab es ja noch kein Internet oder Social Media oder so.
Ja, damals wurde alles zuplakatiert. In der ganzen Stadt, an allen Bushaltestellen haben Plakate gehangen, Rock am Ring. Und dann haben sie auch zweimal die Besetzung gewechselt. Dann sind wir drauf geschnappt, da könnten wir auch mal hinfahren.
Und wie hat man damals, heute geht man einfach ins Internet, man sieht die Ticketpreise, man kauft sich ein Ticket. Damals gab es ja auch schon Ticketvorverkauf. Wie lief das damals so ab?
Ja, da ist mir die Ticketstelle gegangen hier in Trier und dann hat man sich Karten gekauft.
Also gab dann auch über die ganze, jetzt ist ja Trier nicht direkt in der Eifel, gab dann schon auch überall Ticketverkaufsstellen.
Ja, es gab schon Ticketvorverkaufsstellen, aber dann nur Hardtickets.
Wir haben hier auch tatsächlich ein Bildband vom ersten Rock am Ring, 25 Jahre Rock am Ring, Geschichte eines Festivals in Bildern. Und da sieht man auf so einer Luftaufnahme auch, dass der Nürburgring selber ganz anders aussah damals. Also vor 40 Jahren stand noch nicht die neue Tribüne. Das kam alles viel später. Wie waren das damals so vom Organisatorischen, wenn du das jetzt mit heute vergleichst?
Ja, es war im Grunde genommen chaotisch, aber es war für uns war es ein Happening. Also so viele coole Bands, die dann auch aus den Charts bekannt waren, die haben da gespielt. Und dann war es natürlich von der Organisation her, es gab keine Absperrung, keinen ersten Wellenbrecher, keinen zweiten Wellenbrecher. Und was natürlich ein bisschen dramatisch war, es gab viel zu wenig Toiletten. Also das war insbesondere für die Frauen ein Riesenproblem, da eine Toilette zu finden, ohne eine halbe Stunde bis Stunde anzustehen.
Wie früh wart ihr denn da zur Eröffnung da? Wart ihr da irgendwie schon Stunden vorher auf dem Gelände oder habt ihr einfach gesagt, okay, die spielen jetzt, wir gehen jetzt dahin?
Ja, das ging um 11 Uhr morgens los und wir waren um 11 Uhr auf dem Platz. Ja, und ich würde sagen, mit uns 50.000 andere. Also das ist nicht so wie heute, dass die Leute erst später zu den Konzerten kommen, sondern selbst auch bei den Vorgruppen, da war richtig schon was los.
Wusstet ihr eigentlich genau, was euch jetzt da erwartet, wenn ihr da hochgeht? Also ihr wusstet natürlich, okay, hier ist jetzt ein Festival, hier ist Musik, hier spielt eine Band, die ich gucken will. Aber wie das da oben ablaufen würde, ich meine, es gab es ja vorher noch nie.
Nee, das war für uns Neuland. Also wir haben uns da hingestellt und dann war das eine Doppelbühne, so zwei Bühnen nebeneinander. Und da haben dann abwechselnd die Bands gespielt und Umbaupause war dann maximal 15 Minuten. Und dann hat die nächste Band weitergespielt. Das war eigentlich für Zuschauer sehr angenehm. Man musste sich nicht groß wegbewegen von seinem Platz.
Zur Eröffnung waren ja damals U2 und dann Christy Burke da. Ihr wart auch bei der Eröffnung, oder?
Ja.
War das denn so?
Da war praktisch ab der ersten Band war super Stimmung. Die erste Vorgruppe, gut, das ging dann noch, aber dann fing das ja direkt dann um, ich kann mich noch erinnern, Die Alarm hat mittags ganz früh gespielt, dann Rick Springfield und Gianna Nannini. Da war Wahnsinnsstimmung und da waren auch schon ganz, ganz viele Leute da gewesen an dem Samstag. Und dann kam ja später noch Joe Cocker und dann das legendäre Konzert von U2, wo der Bono über die Boxengasse gegangen ist und da zu Give Peace a Chance 10 Minuten da gesungen hat mit den Leuten. Das war also Volksfeststimmung.
Man kriegt auch ehrlich gesagt richtig Gänsehaut, wenn du davon erzählst, also richtig toll.
Da hätte ja das Festival damals eigentlich schon früh beendet sein können, wenn das bei Bono schiefgegangen wäre, würden wir vielleicht jetzt 40 Jahre später nicht so hier sitzen.
Ja, wenn der vom Dach gefallen wäre, dann wäre es vielleicht die letzte Ausgabe gewesen.
Gut, dass er es nicht getan hat. Hattest du denn irgendein Highlight so bei deinem ersten Rock am Ring, irgendeine Band, irgendeinen Künstler, wo du sagst, boah, das war wirklich das Beste oder war das eher so alles?
Es war alles sehr gut, aber unsere Musik damals, was wir gehört haben, war Saga, Marillion und natürlich war der Auftritt von U2, obwohl wir die vorher gar nicht kannten, aber der hat jeden auf dem Festival mitgerissen. Und dann war natürlich sonntags nachmittags Marius Müller-Westernhagen, der dann auf die Bühne gekommen ist und hat jetzt gesagt, jetzt wird eine Stunde Deutsch gesungen, weil das der einzige deutschsprachige Künstler war. Und dann hat man auch richtig gemerkt, der war in so einem Karrieretief gewesen, dass dem das richtig Spaß gemacht hat. Und der hat danach nochmal einen Schub bekommen im Bekanntheitsgrad. Also Marius Müller-Westernhagen, glaube ich, da war die beste Stimmung.
Was auf jeden Fall auffällt bei den ganzen Bildern der Künstler, es waren unglaublich viele Fukuhilas auf der Bühne irgendwie.
Ja.
Aber bei der ersten Ausgabe von Rock am Ring ist es dann ja auch nicht geblieben. Es sind weitere gefolgt. Was glaubt ihr denn, warum hat das Ganze so gut funktioniert oder so viel besser als jetzt das British Rock Meeting?
Eine Erklärung könnte sein, die Namen, die wir eben gehört haben, das waren ja wirklich Topstars. Also bei dem British Rock Meeting waren auch große Namen, das waren auch Topstars. Ich kann es natürlich jetzt so genau nicht abschätzen. Ich war da noch lange, lange nicht geboren. Aber eine Möglichkeit kann doch sein, dass der Nürburgring ja doch sehr ländlich gelegen ist. Also ich muss mich da jetzt nicht mit den Anwohnern von Speyer oder von Germersheim rumschlagen, weil die ich dann vielleicht verärgere. Und natürlich, die Zeit geht weiter. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, ob du jetzt Anfang der 70er oder Mitte der 80er ein Festival organisierst.
Ich glaube, die Begeisterung aus dem ersten Jahr, die hat das Festival so mitgetragen. Und man hat ja auch gemerkt, so nach 4 Jahren, da gab es dann mal einen Break, da waren, glaube ich, 87 mal nur 30.000 Besucher. Und dann haben sie auch mal 2 Jahre ausgesetzt, ein neues Konzept überlegt und dann sind sie auch wieder in den Start gegangen mit den entsprechenden Besucherzahlen.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Das war ja dann erste Auflage 85, 86 zweite Auflage und es fing damals interessanterweise schon eine Diskussion an, die man in der Art und Weise vielleicht heute noch führt, weil manche gesagt haben, manchen war dann mal das Line-Up nicht rockig genug, das war dann ein bisschen zu viel Pop, da gab es Leute, die gesagt haben, das ist nur noch Pop am Ring und die haben dann gesagt, damals war ja Ticketpreis, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das war ja auch so um die 50 Mark noch.
54 Mark hatte ich.
54 Mark und da haben trotzdem Leute gesagt, das ist mir für das Line-Up hier zu teuer. Interessanterweise Marek Lieberberg, der war immer schon ein Mann der sehr klaren Worte, was das angeht. Und hat damals das Zitat gesagt, also auf die Frage hin, warum sich die Leute so beschweren, dass das Line-Up ihnen nicht gefällt, hat er gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass einigen Leuten das Verständnis für moderne musikalische Töne abgeht. Man will immer wieder die Dinosaurier der Rockmusik hören, die seit Jahren an der Spitze agieren. Das könnte man heute immer noch so sagen, dass die Leute heute auch sagen, wenn ich auf dem Festivalgelände rumlaufe und frage die Leute, wen willst du nächstes Jahr hier haben, dann sagen die AC/DC, Metallica, Iron Maiden und Co.
Ja,
viele
ja.
Von denen. Lieberberg wiederum, der wollte aber auch neueren Bands und kleineren Bands eine Chance geben und auch ein paar Newcomer mit reinbringen. Und das war nicht so einfach. Und wie Thomas gerade schon angesprochen hat, hatte das zur Folge, dass die Besucherzahlen runtergingen. dass man dann gesagt hat, in den Jahren 89, 90 machen wir einen Break, machen wir eine Pause. Thomas, du hast es ja eben schon angesprochen. Hatte man damals das Gefühl, okay, jetzt war hier von 85 bis 88 Rock am Ring, jetzt ist das 2 Jahre nicht mehr, ist bestimmt jetzt wieder ausgestorben.
Ja, ja, wir sind nicht davon ausgegangen, dass das nochmal aufgelegt wird. Weil vor allen Dingen in dem Jahr 88, da war ich auch gewesen, das war ein sehr langweiliges Festival, weil da hatten sie Fleetwood Mac und das hat so die Jüngeren überhaupt nicht angesprochen. Und dann hat noch ein Ray Kuda, das war ein super Gitarrist, aber ja, das war einfach nicht mehr so schadtauglich wie in den ersten 3 Jahren.
Du hast es eben auch schon angesprochen, Christian, dieses Ausprobieren mit Musikstilen zieht sich ja komplett durch Rock am Ring. Also in den 4 Jahrzehnten ging es mal mehr Richtung Metal, dann ging es wieder zurück Richtung Rock, dann wurde manchmal auch Rap ausprobiert. Ich meine, vor ein paar Jahren waren auch Contra K oder Apache bei Rock am Ring. Und ich glaube, das Problem, was Rock am Ring manchmal hat, ist, dass das Rock wirklich im Namen steckt. Wenn jetzt Festivals wie Hurricane oder Southside irgendwelche Indie-Künstler oder Rapper einladen, dann ja, interessiert das fast niemanden, aber das Rock am Ring im Namen, das verpflichtet dann scheinbar schon irgendwie.
Ja, und die Diskussion, dass die nicht neu ist, das siehst du ja daran, dass wenn du die Line-Ups der frühen Jahre durchgehst, ich meine, heute sagen die Leute, ja, früher war das alles immer nur richtig harter Rock. Da ist damals auch Eros Ramazzotti aufgetreten, wird gesagt. Das war auch jetzt nicht Metal.
Ja, und Gildo Horn hat einmal da gespielt.
Gildo Horn hat damals da gespielt. Und Marek Lieberberg hat das aber dann, als er zurückkam, 91 mit dem Festival, eigentlich ganz clever hinbekommen, hat sich nämlich so ein bisschen auf einen Kompromiss eingelassen, hat gesagt, wir müssen irgendwie alles unter einen Hut kriegen und hat dann gesagt, wir müssen eine Mischung haben aus diesen Stammhaltern, diesen großen Bands und können dann aber auch noch Newcomer mit ins Boot nehmen.
Thomas, wie hast du das denn am Anfang wahrgenommen? War das dir zu wenig Rock? War das dir zu wenig hart, sag ich jetzt mal? Oder hast du gesagt, nee, ich find's auch gut, wenn da jetzt irgendwie andere Musikrichtungen sind?
Nee, das war für uns also eine optimale Mischung. Und wir haben uns auch immer gefreut, wenn eine Reggae-Band, also so richtig klassischen Reggae gespielt wurde. Da hat man getanzt und da war friedvolle Stimmung gewesen. Also ich fand gerade immer diesen Genre-Mix bei Rock am Ring sehr erweiternd.
Das eine ist ja das, was auf dem Festivalgelände passiert, das andere ist aber das, was auf dem Zeltplatz passiert. Und auf dem Zeltplatz, du merkst ja, da sind ja nicht nur Menschen, die jetzt nur Hardrock, Metal etc. wollen. Das hörst du ja allein daran, was die bei sich beim Zelt für Musik hören. Was lief denn da damals so auf dem Zeltplatz?
Ja, da wurde schon auch viel Christel Burg gehört. Das war damals wirklich angesagt. Aber natürlich haben die Leute auch, also eigentlich die Bands gehört, die gespielt haben. Ja. Foreigner war sehr bekannt damals.
Wie war denn damals überhaupt die Campingkultur? Also heutzutage gibt es ja teilweise feste Gruppen, die mit ja, ihrem halben Hausstand irgendwie anreisen und da ganze Vorgärten quasi auf dem Campingplatz installieren. Wie war das damals? Gab es das da auch schon?
Da man ja damals länger auf dem Festivalgelände war, hat man gar nicht so viel Zeit auf dem Campingplatz verbracht. Und in den ersten Jahren haben die Leute nicht so ihre Sachen mitgebracht, also ihre Sofas, ihre Kühlschränke etc. Das kam erst später dazu. Was allerdings in den ersten Jahren nicht so gut war, dass es natürlich keine Duschgelegenheiten gab. Es gab keine Duschen und nur ganz wenig Wasserstellen. Das war von den sanitären Gegebenheiten doch sehr eingegrenzt.
Da wurde einfach nur gesagt, hier habt ihr ein Feld und viel Spaß.
Genau. Dixi-Klos standen dann schon da, aber mehr war nicht. Wir sind dann immer nach Kellberg ins Schwimmbad gefahren, um wenigstens einmal am Wochenende zu duschen. Ja, aber am Ring selbst gab es keine Duschmöglichkeiten.
Was ist denn gleich geblieben? Zum Beispiel vielleicht die Ernährungskultur, sage ich mal so. Also heute Dosenbier und Ravioli. Wovon habt ihr euch damals ernährt?
Ja, Dosenbier und Ravioli. Aber heute grillen wir dann.
Ja, man wird ja nicht jünger, ne?
Ja.
Was man heute auf dem Zeltplatz, wenn man drüber läuft, auch ganz oft hat, man stolpert über Leute, die irgendwelche Trinkspiele spielen. Überall ist Flunkyball, Bierpong, Rage Cage, wie auch immer. Gab es sowas damals irgendwie auch schon?
Nein, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber wir haben auch immer da in so einem Waldweg gezeltet. Da waren zwar noch 3, 4 Nachbarn so um uns rum, aber nein, so Spiele kann ich mich nicht erinnern.
Wenn du jetzt generell mal so zurückdenkst, du fährst ja heute noch zu Rock am Ring. Was machst du jetzt heute anders als damals?
Oh, ich gehe also später aufs Festivalgelände, weil ich schon gar nicht mehr so lange stehen kann. Ja, vielleicht trinken wir weniger Alkohol. weil man ja auch von der Musik noch was mitbekommen will. Und für mich ist Rock am Ring so eine Art Musikmesse. Man hat mehrere Bühnen. Ich erlebe jedes Jahr auch nochmal neue Bands, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und wo ich dann sage, oh, live sind die also richtig, haben die was zu bieten. Und das finde ich immer sehr erfreulich bei dem Festival.
Wie oft warst du insgesamt da, weißt du das?
Ja, ja, ich habe mal nachgeguckt, es ist da 40 Jahre, 36 Mal hat es stattgefunden und ich war 28 Mal bei Rock am Ring.
Wow. Gab es mal eine Zeit, wo du gedacht hast, jetzt ist es eigentlich genug, jetzt fahre ich nicht mehr hin, oder war für dich immer klar, ja doch, wenn das stattfindet, ich bin dabei?
Ja, wie die Kinder klein waren, dann bin ich dann oft auch mal nur einen Tag hingefahren. Da gab es dann teilweise auch Tageskarten oder wir haben uns da mit den Bändchen mal abgesprochen. Da war ich auch nicht immer drei Tage da. Aber jetzt so die letzten 15 Jahre sind wir eigentlich konstant jedes Jahr nochmal hingefahren.
Wenn man dir 85 gesagt hätte, als du da warst, du sitzt in 40 Jahren da und redest drüber, dass 36 Mal Rock am Ring stattgefunden hat, du warst 28 Mal da, hättest du vielleicht, kommt mir gar nicht so weit denken.
Nee, das war nicht absehbar. Aber das erste Festival hat einen natürlich geprägt. Also so eine tolle Stimmung und so tolle Bands. Und es war natürlich auch ein super Wetter gewesen. Zwei Tage nur Sonne. Es war schon fast zu heiß. Ja, das hat sich dann auch irgendwie bei einem selbst eingebrannt. Und deshalb bin ich auch so oft dahin. Das erste Jahr war prägend.
Ich glaube, das ist auch bei vielen so. Also mein erstes Konzert war damals auch tatsächlich Rock am Ring im Jahr 2012, bin ja ein bisschen jünger. Und das hat auch bis heute quasi meinen Musikgeschmack geprägt. Also kann ich definitiv nachvollziehen.
Ja, und vor allen Dingen auch, weiß nicht, wie das bei dir ist, Thomas, bei uns ist es jetzt noch nicht so lange her, man erinnert sich ja natürlich an die Jahre, die man da war und auch an die Menschen, mit denen man da war. Also ich weiß nicht, ob der Freundeskreis, wahrscheinlich hat die Gruppe sich schon verändert, mit der man heute hinfährt, aber oder ja, gibt es da noch Konstanten?
Ja, wir sind noch mit zwei Leuten aus dem ersten Jahr dabei, aber es ist doch jetzt so, dass meine Kinder mittlerweile mitfahren. Ach, also meine Tochter war schon ein paar Mal mit und jetzt mein Sohn, der ist 21, der fährt jetzt auch schon zum vierten oder fünften Mal mit. Mit seiner eigenen Gruppe, also der erzählt das, aber in der Nähe von uns Queen Camping, um immer noch die Nähe zum Vater zu haben.
Ja, auch du sagst jetzt gerade Queen Camping, ein Campingbereich, bei dem man schon drauf achten muss, dass es ein bisschen ordentlicher zugeht. Das war ja früher auch einfach, es gab da ja natürlich wahrscheinlich keine Stufen. Gab es überhaupt ein Campingticket?
Nee, Camping war im Eintrittspreis mit drin.
Ihr habt aber nicht immer noch das Zelt von früher, oder?
Nein. Wir haben uns sogar jetzt mal ein Nobel-Pavillon geleistet, der auch Strom und an allen vier Seiten, den man zumachen kann, um da wenigstens ein bisschen Luxus zu haben.
Das heißt, ihr zeltet aber immer noch jetzt heutzutage?
Ja, wir zelten noch.
Würdest du sagen, wenn ich jetzt 2025 dahin fahre, ich will natürlich die haben, die auch 1985 da aufgetreten sind, das ist meine Musik von damals. Oder bist du jemand, der sagt, es muss schon nach vorne gehen, weil, jetzt mal blöd gesagt, also Campino wird auch nicht jünger. Wie siehst du das?
Ja, es muss nach vorne gehen. Also Christel Burg würde ich mir jetzt heute auch nicht mehr anhören wollen.
Wir haben eben geschaut, interessanterweise, der ist noch auf Solo-Tournee mit seiner Gitarre. 76 ist der mittlerweile. Also ob der nochmal den großen Auftritt bei Rock am Ring braucht?
Nee, das glaube ich nicht. Und ich lerne ja auch dadurch viele neue Bands kennen. Zum Beispiel so meinen persönlichen Favoriten ist Muse. Die habe ich auch bei Rock am Ring kennengelernt. 30 Seconds to Mars finde ich ist eine tolle Live-Band. Feine Sahne Fischfilet, diese Band aus Ostdeutschland. Das ist so typische Rock am Ring-Bands. Die sehe ich auch ganz gerne.
Bist du denn heute immer noch ganz vorne mit dabei oder bleibst du eher hinten?
Nein, letztes Jahr waren wir bei den Vorgruppen, da hat noch H-Blocks gespielt und Guano Apes, da waren wir im ersten Wellenbrecher. Und es sind immer noch einige von uns, die lassen sich dann über die Menge tragen, aber ich nicht.
Ja, wenn man ganz kurz das geschichtlich nochmal sagt, wir hatten jetzt gerade über 91 gesprochen, das Festival kam nochmal zurück. In den folgenden Jahren war es dann schon so, dass sich das ein bisschen bewährt hat und dass es dann auch mehr Kontinuität drin war.
Alles auch ein bisschen professioneller aufgezogen.
Ja, professioneller auf jeden Fall. Die Zeit geht voran, ganz klar. Aber es kamen dann ja auch immer wieder neue Dinge dazu. Rock am Ring hat sich immer auch ein bisschen weiterentwickelt. Und wie gut es dann ja funktioniert hat, siehst du ja dann daran, wir haben eben gesagt, 40 Jahre Rock am Ring, 36 Auflagen. Wir hatten diese 2 Jahre Pause und dann hatten wir noch die 2 Jahre Pause wegen Pandemie. Also dazwischen, zwischen 91 und 2020, immer stattgefunden. das spricht ja dafür, dass das Festival dann auch einfach erfolgreich war. Natürlich hat sich das Festival, werden wir auch noch im Laufe dieses Podcasts drüber sprechen, auch musikalisch immer weiterentwickelt, weil ja ganz andere musikalische Töne reinkommen. Also die Musik der 80er wurde dann ja irgendwann auch abgelöst von neuen Sachen, die kamen, Grunge etc. pp. Aber das Festival hat es dann relativ gut geschafft, mit diesen musikalischen Entwicklungen auch mitzugehen. Thomas, diese musikalische Entwicklung, wie hast du die so erlebt? Gibt es da Bands, wo du sagst, okay, die sind für mich da schon deutlich dafür auch mitverantwortlich, dass es weiterging, sagen wir mal nach 91, dann Mitte der 90er irgendwann?
Ja, Mitte der 90er Jahre wurden dann auch diese ganzen Crunch-Bands sind aufgetreten, Pearl Jam habe ich da mal gesehen. Und dann erinnere ich mich noch sehr gut an den Auftritt von Rage Against the Machine, die haben irgendwann nachmittags gespielt. Und das war in dem Jahr der heimliche Headliner gewesen, weil da sind die Leute regelrecht ausgerastet bei dem Konzert von Rage Against the Machine. Damals war das nicht unbedingt meine Musik, aber es hat keinen losgelassen.
Gibt es ein Line-Up von dem Jahr, was du sagen würdest, das war so das beste Line-Up?
Ja, neben dem ersten Line-Up war natürlich 94 mit Peter Gabriel, Aerosmith, Rage Against the Machine. Nina Hagen war noch da und Stefan Eicher, ihr so ein Singer-Songwriter aus der Schweiz, der hat danach Peter Gabriel noch so ein Late-Night-Special gehabt. Also das war wirklich schon ein super Jahr gewesen.
Viel hat man ja auch damals schon ausprobiert. Ein Jahr später war zum Beispiel auch Otto am Ring. Hast du den gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Die Doofen waren mal irgendwo im Programm. Die haben versucht, so Comedy einzubauen. Ja, habe ich jetzt nicht gebraucht.
Was gab's denn bei dir so für Höhepunkte generell über die Jahre Rock am Ring? Fällt dir da irgendwas ein?
Ja, fallen mir insbesondere die Regenkonzerte ein, wo es abends geregnet hat. Also Anfang der 90er, 91, da hat INXS im Regen gespielt. Dann hat einmal REM gespielt, da hat es in Strömen geregnet. Die Stimmung war ausgelassen. Und hier in den letzten Jahren hat einmal Coldplay auch im strömenden Regen gespielt. Und dann hatten die so Schmetterlingslametta in die Leute geschossen. Also das war ganz toll, dazu die Regentropfen. Das waren auch wirklich super Konzerte gewesen.
Das ist ja auch die große Konstante, die sich durch Rock am Ring zieht, das Wetter. Also mindestens einen Tag Sturm und Regen ist ja immer mit dabei. Und ja, auch so schön es bei den Konzerten ist, nachher auf dem Zeltplatz ist es dann manchmal auch wirklich ungemütlich.
Alex hat jetzt gerade über Konstanten gesprochen. Was mich noch interessieren würde, Thomas, wie hat sich denn das Verhalten der Besucher so entwickelt, der anderen Besucher? Man kann natürlich auf sich selber gucken, aber man sieht ja auch, wie verhalten sich die um mich rum. War das früher friedlicher? Inwieweit war das früher anders als heute?
Also ich habe Rock am Ring eigentlich immer als total friedliches Festival erlebt. Ich habe noch nie eine Schlägerei da gesehen. Dass es damals zu Krawallen kam, gut, da sind mal Leute in Dixies umgeworfen worden. Das war nicht so nicht so schön, aber da gab es nie Ärger oder dass da Polizei eingeschritten ist. Und wenn man so über die Jahre sieht, wie hat sich das Festival entwickelt? 95, gut, da war ich ja auch bei den Jüngern, war das Publikum deutlich jünger. Während das Publikum jetzt in den 2000er Jahren doch deutlich älter wird.
Das hängt natürlich an Leuten wie dir, die seit 85 hinfahren.
Ja,
sieht den Schnitt nach oben eigentlich.
Ja, das hatte, glaube ich, mehrere Ursachen. Auch es ist natürlich auch mittlerweile ein Preisfaktor geworden, dass viele junge Leute sich diese hohen Ticketpreise nicht mehr leisten können.
Wie war das denn damals? Also wir können das heute schwer einschätzen, was damals 55 Mark bedeutet haben. Warst du damals in der Ausbildung? Also wie konnte man sich das damals gut leisten?
Ja, ich war Student, hatte einen Nebenjob gehabt, aber 55 Euro waren viel Geld für so ein Wochenende. Das muss man schon sagen. Aber natürlich kein Vergleich was heute, wo man dann mal locker mit Zelten 300 Euro bezahlt.
Ja, das Festival Rock am Ring ist in der Eifel gestartet und hat sich direkt vom Anfang an einen Namen gemacht. Thomas, vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Geschichten und auch Anekdoten aus den ersten 10 Jahren.
Ja, gerne.
Beim nächsten Mal gucken wir mal so ein bisschen nach 95 bis 2005, was sich da vor allem musikalisch gemacht hat, auch in Richtung Grunge, wer da alles noch so aufgetreten ist und aber auch so Geschichten wie, warum zum Beispiel das Festival nicht mehr an Pfingsten stattfindet oder woher überhaupt dieser Name Helga und der Kult um den Namen kommt.
Besucht uns gerne auch auf volksfreund.de/rockamring. Da bekommt ihr nicht nur immer alle Neuigkeiten rund ums Festival. Wir haben auch Hintergrundberichte, Campingtipps, Bildergalerien, Bandinterviews und noch vieles mehr auf Lager. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.